Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir heute miteinander Apostelgeschichte 12, 25, den letzten Vers dieses Kapitels, und 13 bis 13, Vers 3. Apostelgeschichte 12, 25 bis 13, 3. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: Von Gott berufen. Barnabas und Saulus sind von Jerusalem zurückgekehrt. Dorthin hatte die Gemeinde von Antiochien sie geschickt. Apostelgeschichte 11 lesen wir, dass einige Zeit zuvor der Prophet Agabus in die Gemeinde von Jerusalem nach Antiochien gekommen war und er empfing für die Gemeinde die Nachricht, dass eine weltweite Hungersnot bevorsteht. So hat es ihm der Herr offenbart. Diese traf unter Kaiser Claudius um 45 nach Christus, also wenige Jahre später, dann auch ein. Die Gemeinde in Antiochien nahm diese Vorhersage zum Anlass, für die Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Und Barnabas und Saulus wurden schließlich losgeschickt, um das Gesammelte, die Gabe, dann nach Jerusalem zu bringen. Und davon kommen sie jetzt wieder zurück nach Antiochien. Antiochien dürfte die erste groß aufblühende Gemeinde der Christenheit gewesen sein nach Jerusalem natürlich. In Antiochien wurden die Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt und hier beginnt das eigentliche Missionswerk dann, das Gott vor allem durch den Apostel Paulus vorantreibt. In Jerusalem war die Gemeinde ja hart verfolgt worden und bis auf Reste zerstreut. Auch anderswo waren Gemeinden entstanden, übrigens ganz wesentlich durch diese Zerstreuung ausgelöst. Gott musste gewissermaßen auch dieses Werk gebrauchen, um seiner ersten Gemeinde Beine zu machen. Hätte er sie in Jerusalem in Ruhe gelassen, der Feind, dann wären die wahrscheinlich viel behäbiger in Jerusalem sitzen geblieben. Aber weil Gott es zugelassen hat, dass der Feind die Gemeinde in Jerusalem verfolgt, wurde die Gemeinde zerstreut und überall, wo sie nun hinkam, erzählten die Menschen, dass sie das Evangelium weiter, und so entstanden neue Gemeinden, auch die in Antiochien. Nur noch mal ein kleiner Zwischengedanke, wie der Herr auch immer die Werke des Bösen gebraucht, um sein Werk voranzutreiben. Gerade in Antiochien scheint sich die Gemeinde sehr schnell entwickelt zu haben. Apostelgeschichte 11 berichtet davon, dass gerade auch hier über die Judenschaft hinaus das Evangelium erzählt wurde von Männern, deren ursprüngliche Heimat Zypern und Kyrene war. Diese Männer besonders predigten nicht nur, was sonst noch üblich war, den Juden, sondern auch den Griechen. Und wir lesen dort: Und des Herrn Hand war mit ihnen in Antiochien, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Wir haben also damit in Antiochien wohl auch gleichzeitig die erste Gemeinde, die wesentlich nicht aus Judenchristen, sondern auch zu einem Großteil schon aus Heidenchristen bestand. Auch wichtig zu sehen, die Heidenmission beginnt nicht mit Paulus. Die beginnt längst vorher mit Philippus, der dem Kämmerer aus dem Morgenland das Evangelium sagt, aus Äthiopien, und ihn tauft. Sie geht weiter natürlich mit diesen Männern aus Zypern und Kyrene. Aber dann beruft sich Gott eben das Werkzeug, das er ganz besonders für diese Aufgabe auserwählt hat, den Apostel Paulus. Schon bei seiner Bekehrung in Damaskus hatte Gott ja dem Ananias über Paulus gesagt: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor Heiden und vor Könige und vor die Kinder Israel. auch die Kinder Israel, aber zuallererst eben die Heiden. Und Paulus selbst ist sich seiner Berufung gewiss, so eröffnet er beispielsweise den Römerbrief mit dem Gruß: Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes. Und ganz besonders diese Stelle darf natürlich in dem Zusammenhang nicht fehlen, Galater 1,15, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, damit ich unter den Heiden ihn verkündigte. Wir sind da beim Thema von Gott berufen. Und wir sehen, dass Gott mit den Seinen von Mutterleibe an, spätestens andere Stellen zeigen und sogar noch früher, etwas Besonderes vorhat. Liebe Geschwister, das gilt auch für uns, nicht nur für den Apostel Paulus. Das gilt für jeden von uns, der zum Herrn gehört. Wir sind berufen. Wir sind auserwählt. Nicht jeder zum Apostel, aber jeder dazu, mit seinem Leben ein Gefäß des Segens Gottes zu sein, von dem geistliche Frucht weiterfließt in sein Umfeld, an seinen Arbeitsplatz, in seine Familie hinein. Überall dorthin, wo Gott uns gestellt hat. Wir kommen am Schluss nochmal drauf zurück. Aber wie geschieht nun diese Berufung des Apostels Paulus? Gott selbst greift nach Damaskus noch einmal direkt ins Geschehen ein. Er spricht durch den Heiligen Geist die Berufung klar aus. Er benutzt dazu Männer, die er bereits in ihre jeweiligen Ämter berufen hat. Lukas berichtet, dass es in Antiochien Propheten und Lehrer gibt. Er nennt uns auch gleich 5 Männer, die Gott in dieser Weise begabt und in diese Ämter gestellt hat. Er ordnet allerdings die jeweiligen Ämter den Einzelnen nicht zu. Wir wissen also nicht, wer von ihnen Prophet, wer von ihnen Lehrer oder wer vielleicht auch beides war. Es bleibt unklar. Aber wir bekommen doch einen interessanten Einblick ins Werden und ins Leben der Gemeinde. Lukas nennt als ersten den Barnabas. Das war ein Levit aus Zypern, also ein Priester von Hause aus. Ursprünglich war er von Jerusalem, von den Aposteln zur Visitation nach Antiochien geschickt, damit diese neu gegründete und aufblühende Gemeinde auch kontrolliert wird, überwacht gewissermaßen, geistlich nicht negativ, sondern positiv, um frühzeitig Fehlentwicklungen möglicherweise zu erkennen, ihnen von apostolischer Seite wehren zu können. Barnabas war sehr erfreut über das Werk, das er dort gesehen hat, und offensichtlich ist schnell eine besondere enge Beziehung zwischen Barnabas und dieser Gemeinde entstanden. Der zweite ist Simon, genannt Niger, zu Deutsch der Schwarze. Höchstwahrscheinlich war es also ein Mensch und Christ dunkler Hautfarbe. Ich fasse ihn deshalb gleich zusammen mit Lucius von Kyrene, da waren wir schon mal bei der entsprechenden Stelle, Apostelgeschichte 11. Kyrene, die Cyrenaika, Nordafrika. Also haben wir es bei diesen beiden, bei Simon Niger und Lucius von Kyrene, wahrscheinlich mit Nordafrikanern aus der Cyrenaika zu tun. Und wahrscheinlich gehören sie auch zu diesen Missionaren und Gemeindegründern, wo Apostelgeschichte 11 darüber berichtet. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die auch zu den Griechen redeten. Als vierter wird Manahen erwähnt, der mit Herodes, dem Fürfürsten, auferzogen worden war. Wir sehen, zur Gemeinde in Antiochien gehörte an führender Stelle ein Vertreter der jüdischen Oberschicht. Wenn Manahen mit Herodes, dem Vierfürsten, von klein auf groß geworden war, mit ihm zusammen erzogen, dann gehörte er mit Sicherheit zum jüdischen Adel. Das heißt, zwar bestand die Gemeinde zu großen Teilen aus sozial Schwachen. Wir wissen, wie Paulus an Korinth schreibt: Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle in der Gemeinde. Das ist bei Gott aber keine Regel ohne Ausnahme. Von Anfang an beruft sich Gott seine Nachfolger aus allen Schichten. In Jerusalem ja Mitglieder des Hohen Rats, der Pharisäer und Schriftgelehrten Nikodemus, Josef von Arimathea, und hier mit dem Manahen einen Mann aus der jüdischen Oberschicht. Und Paulus kann während seiner römischen Gefangenschaft später bis ins Kaiserhaus hinein wirken. Und Paulus wird nun als letzter genannt. Saulus kommt zum Schluss. Wahrscheinlich deutet das darauf hin, dass er immer noch in der Gemeinde mit einer gewissen Vorsicht behandelt wird. Das Misstrauen der Gemeinde dürfte sich hier noch widerspiegeln. Es wird bestätigt durch eine zweite Tatsache, wird noch Saulus genannt. Paulus ist für die Gemeinde immer noch der Saulus. Ein neuer Name zeigt eine neue Identität. Es zieht sich in der Bibel durch von Abraham, der zum Abraham wird, über Jakob, der zum Israel wird, bis hin zum Simon, der zu Petrus wird. Aber der neue Name zeigt, hier ist durch Gottes Geist und Kraft ein neuer Mensch geworden. Saulus wird an dieser Stelle noch mit dem alten Namen genannt. Obwohl, das ist interessant, er nach Kapitel 11 schon ein Jahr mit Barnabas zusammen in der Gemeinde dient und lehrt. Und ja auch unter denen, die in der Gemeinde ein Amt der Propheten und Lehrer haben, aufgeführt wird. Aber die Gemeinde scheint ihn immer noch nicht wirklich von ganzem Herzen als den Berufenen des Herrn zu sehen, sondern eher noch als den ehemaligen Verfolger der Gemeinde und hat ihre Vorbehalte. Deshalb wird er an den Schluss gehängt. Liebe Geschwister, wie schwer tun auch wir uns, unsere Brüder und Schwestern aus den Schubladen herauszulassen, in die wir sie vielleicht schon vor Jahren aufgrund schmerzlicher Erfahrungen gesteckt haben. Wie schwer fällt es auch uns heute, wirklich offen zu sein, uns darauf einzulassen, dass Gott Neues schaffen kann und Neues schaffen will und Menschen verändert. Wir wollen ja nicht nur darum beten, wir wollen es auch verbindlich erwarten, dass Gott das auch heute tut. Erst als Gott sich selbst und ausdrücklich mitten in der Gemeinde zu Wort meldet, die Berufung war ja vor Damaskus, direkt mitbekommen hat dann noch der Ananias. Aber es braucht offensichtlich noch die Berufung und die Bestätigung mitten in der Gemeinde. Und da wächst dann in der Gemeinde die Bereitschaft, den Saulus als den Paulus, als das auserwählte Werkzeug Gottes auch wirklich anzuerkennen. Die Umstellung des Namens erfolgt dann ab Vers 9. Kommt wahrscheinlich nächsten Sonntag. Diese fünf zusammen kamen also und dienten dem Herrn, so lesen wir, sicher taten sie das nicht allein zu fünft, sondern mit der ganzen Gemeinde, in den Gottesdiensten, aber nicht nur hier. Denn ein rechter Gottesdienst, ich verweise auf Römer 12, bezieht das ganze Leben mit ein. Ein Gottesdienst, der um 11 Uhr oder um 11.15 Uhr oder um 11.30 Uhr zu Ende ist, hat keinen Wert. Der Gottesdienst muss sich den Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche durchziehen. Dass das, was wir am Sonntag gehört haben, wirklich auch unser Leben die Woche über prägt, verändert, gestaltet. Bis hin zum liebevollen und fürsorglichen Umgang miteinander in der Gemeinde, wie wir es dort sehen. Dieses Zusammenkommen und Dienen war sicher eine Zeit des besonders konzentrierten geistlichen Lebens in der Gemeinde in Antiochien. Wir lesen, sie fasteten und beteten. Die Bibel enthält keine besondere Lehre vom Fasten. Man kann aber wohl zusammengefasst sagen, das Fasten dient durch den Verzicht auf das Essen und durch die Konzentration aufs Wesentliche, in besonderer Weise dazu, mit ganz besonderer Aufmerksamkeit auf Christus und sein Werk gerichtet eine Zeit zu verbringen. Wir sehen, dass er beispielsweise am Fasten Jesu vor Beginn seines öffentlichen Wirkens, er zieht sich 40 Tage in die Wüste zurück, um mit ungeteilter Aufmerksamkeit und völliger Gemeinschaft mit dem Vater zu sein und fastet und betet. Und in einer solchen Zeit des Fastens und Betens spricht der Heilige Geist nun. Zum prophetischen Reden habe ich in Apostelgeschichte 11 auch schon das Nötige gesagt zu den Versen 27 bis 30. Heute deshalb nur noch mal ganz kurz zwei Sätze dazu. Prophetie ist das klare und eindeutige Reden Gottes, kein vager Eindruck. Durch solche kann Gott auch reden, aber das ist nicht Prophetie. Prophetie ist das klare, deutliche Reden des Herrn. Und Prophetie ist auch nicht die vollmächtige Auslegung, das ist die Lehre und die Verkündigung. Weil der Pietismus diese Gabe oft nicht im klassischen Sinne anerkennt, hat er sich Ausweichung verschafft und sagt, vollmächtige seelsorgerliche Verkündigung, die den Einzelnen trifft, das ist Prophetie. Falsch. Das ist vollmächtige Verkündigung. Prophetie ist das direkte, unmittelbare Reden des Herrn. Wir sehen, dass das hier auch vom Zusammenhang her nicht sein kann, denn das Alte Testament gibt bei noch so vollmächtiger Auslegung nicht den konkreten Dienstauftrag zur Berufung des Apostels Paulus und Barnabas zur Völkermission her. Da kann man also in der Bibel noch so viel interpretieren, diese konkrete Anweisung kann man im Alten Testament nicht entnehmen. Nein, der Heilige Geist meldet sich selbst und unmittelbar zu Wort und sagt, sondert mir nun Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Nicht die Gemeinde beruft. Das ist immer wieder ganz wichtig festzuhalten. Der Herr beruft. Die Gemeinde folgt der Berufung und sondert die Berufenen dann zu ihrem Dienst aus. Das gilt bis zum heutigen Tag. In der Gemeinde gibt es deshalb keine Demokratie. Das kann vom Begriff her schon gar nicht sein. Wer sich mit Fremdwörtern auskennt, der weiß, Demokratie heißt wörtlich, das Volk herrscht. In der Gemeinde herrscht aber nicht das Volk. Das ist der Unterschied von Gemeinde Jesu und Volkskirche. In der Volkskirche herrscht das Volk, die ungläubige Masse, die Folgen sehen wir. In der Gemeinde herrscht nur einer, nicht der Pastor, sondern der Herr. Deshalb gibt's in der Gemeinde im eigentlichen Sinne auch keine Wahlen. Als könnte die Gemeinde nach eigenem Ermessen wählen, wen sie in welches Amt einsetzt. Wahlen gibt's weder, wenn die Gemeinde einen Pastor beruft, noch wenn sie Älteste wählt. Wir verwenden zwar diesen Sprachgebrauch, im eigentlichen Sinne sind's aber keine Wahlen. Wenn es geistlich zugeht, ist es Berufung. Das heißt, die Gemeinde kommt zusammen, um unter der Leitung des Heiligen Geistes festzustellen, wen Gott berufen hat. Und ein Wahlvorgang kann dann formal dazu dienen, dass die Gemeinde diese gemeinsame Erkenntnis und diese Erkenntnis der Berufung dann zum Ausdruck bringt. Es ist aber wichtig, im Hintergrund immer zu sehen, der Herr ruft, egal in welches Amt in der Gemeinde. Wie beruft Gott heute? So spektakulär, so ausdrücklich wie durch den Heiligen Geist in Antiochien geschehen Berufungen heute auch noch manchmal, aber doch eher selten. Ich habe mal so nachgeblättert in Berufungsgeschichten der neueren Zeit. Ich habe zwei mal mitgebracht, zum einen Mathilda Frede, man nennt sie auch den Engel der Gefangenen, lebte von 1863 bis 1928. Sie hatte so ein besonderes Berufungserlebnis. Sie war Tochter eines Gouverneurs in Finnland und hatte schon gelegentlich Besuche in Gefängnissen gemacht. Da erlebte sie eines Nachts etwas Merkwürdiges. Ein Gefangener tritt in ihre weiße Stube. Er hat schwere Ketten an Händen und Füßen. Als er näher tritt, hört sie diese Ketten klirren. Mitten im Zimmer bleibt er stehen. Mit unsäglich traurigen Augen sieht er sie an. Sie weiß nicht, ob er's nun ist, der spricht. Sie hört auf jeden Fall eine Stimme. Die sagt ganz deutlich, tausende von armen, gebundenen Seelen seufzen nach Leben, Freiheit und Frieden. Sag ihnen ein Wort von ihm, der sie frei machen kann. Und dann verschwindet dieser Gefangene. Lange liegt sie in dieser Nacht mit widerstreitenden Gefühlen wach. Sie ist noch eine ganz junge Frau, wenn ich es recht mitbekommen habe, damals noch unter 20, mit schwacher Gesundheit. Und sie wehrt sich gegen diese große Aufgabe. Um sich abzulenken, schlägt sie die Bibel auf und der Herr gibt ihr das Wort aus Jeremia 1, 6 bis 8. Aber ich sprach, Herr Jahwe, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allem, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Aber Mathilde auf Rede will auf Nummer sicher gehen. Sie macht's ähnlich wie der Simeon. Sie will noch eine Gegenprobe. War es nur Zufall, dass sie beim Lesen der Bibel auf dieses Wort kommt? Sie schlägt die Bibel zu und bittet den Herrn, ihr ein deutliches zweites Zeichen, eine deutliche Bestätigung zu geben. Sie schlägt die Bibel blind nochmal auf und stößt auf Hesekiel 3, die Verse 9 bis 11. Nach dem Bericht über die Berufung des Jeremia gibt ihr der Herr das Wort über die Berufung des Hesekiel. Da weiß sie, dass diese Erscheinung in der Nacht die Berufung Gottes für sie war. Deutlich anders war die Berufungsgeschichte eines jungen Mannes. Der blieb nicht jung, wie wir sehen, geht uns allen so. Der in ähnlicher Zeit lebte, Friedrich von Bodelschwing, der Ältere, der Vater, 1831 bis 1919. Wir sehen ihn links als jungen Wirtschaftsinspektor und rechts dann als den alten Bodelschwing. Als er junger Wirtschaftsinspektor war, las er in einer Schrift Qing, der Chinesenknabe. Da wird berichtet, dass dieser Knabe gesagt hat, wie soll ich, der ich in England zum lebendigen Glauben gekommen bin, am Tag des Gerichts meinen Landsleuten gegenübertreten, wenn sie mit lauter Stimme gegen mich zeugen werden, dass ich den Weg zum Himmel gewusst habe und bin doch nicht zu ihnen gekommen, um auch ihnen diesen Weg zu zeigen. Und diese schlichte Frage fuhr dem Bodelschwing ins Herz, ob der Herr ihm damit sagen wollte, dass er auch ihn als Zeugen des Evangeliums gebrauchen will. Er wartete auf eine besondere Weisung des Herrn. Eines Tages setzt er sich bei Tagesanbruch auf sein Pferd. Er reitet die Nachbardörfer ab, um Arbeiter, wohl Tagelöhner, für die bevorstehende Ernte zu dingen. Am Vormittag kommt er in ein Dörfchen mit Namen Bublitz. Von der Kirche her hört er Gesang, er springt vom Pferd und geht hinein. In der Kirche wird gerade ein Missionsfest gefeiert. Der Text des Predigers ist, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Mit großem Ernst fragt im Lauf der Predigt der Verkündiger, ob denn nicht einer da wäre in der großen Versammlung, der bereit ist, nicht nur um Arbeiter zu bitten, sondern selbst in die Ernte sich senden zu lassen. Da weiß Friedrich von Bodelschwing, das ist von Gott die erbetene Bestätigung. Und wenige Wochen später beginnt er in Basel mit dem Studium der Theologie. Nur, dass Gott ihn dann nicht in die äußere Mission führt, sondern in die innere. Und Friedrich von Bodelschwing wird der Gründer von Bethel, das leider zwar schon im Lauf der 50er und 60er Jahre geistlich ganz in den Biblizismus, in den Bibelkritik und Liberalismus abgedriftet ist, aber doch zunächst mal über Jahrzehnte unter dem alten Bodelschwing und unter seinem Sohn ein gesegnetes Werk im Reich Gottes war. Wir sehen im Verhältnis, deshalb habe ich dieses zweite Beispiel noch mit dazugeführt, war das eigentlich relativ unspektakulär. Bodelschwing liest, wie wir auch, ein geistliches Büchlein und ein besonderes Wort trifft ihn. Dass er in eine Predigt kommt über das Wort, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, ist auch nichts Spektakuläres. Ich vermute, jeder von uns hat schon mal eine Predigt über dieses Wort gehört. Aber dass dein Gott solche ganz unspektakulären, alltäglichen Dinge gebraucht, um einem Menschen ins Herz zu legen, jetzt bist du gemeint, du ganz persönlich in dieser Masse von Hunderten Versammelten. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Gott hat vielfältige Weisen zu reden und zu führen. Ich sage der Vollständigkeit halber, von Gabentests als Platzanweisung und Berufung Gottes halte ich aus Erfahrung wenig. Ich weiß nicht, ob die hier in der Gemeinde und im Umfeld überhaupt bekannt und praktiziert wurden. Ich erinnere mich aber in der Erfahrung an einen jungen Mann einer früheren Gemeinde, der machte auch so einen damals im Schwange befindlichen Gabentest und stellte fest, dass er zur Leiterschaft berufen ist. Er seinerseits konnte sich nichts und niemanden unterordnen. In seinen Verantwortungsbereichen erzeugte er allenthalben Spannungen, Unfrieden und Chaos, dass wir ihn schließlich, sogar mit ausdrücklichem Einverständnis seiner Mutter, die das Chaos auch sah, aus allen Aufgaben entbinden mussten. Er mag zu allem Möglichen begabt gewesen sein, zur Leiterschaft ganz gewiss nicht. Ähnliche Erfahrungen habe ich immer wieder mit diesen Gabentests gemacht. Meistens werden den Menschen allerlei Flausen in den Kopf gesetzt, die sich im Alltag der Gemeinde nicht bewähren. Häufig gilt es, die eigene Berufung auch in der Gemeinde und sonst zu entdecken beim Learning by Doing, wie der Engländer sagt auf Neudeutsch. Man tut's, das, woran der Herr einen hinstellt, und dann sieht man, welche Gaben man hat und welche Gaben man nicht hat und welche einem der Herr noch mitgibt. Ich bin gewiss, wenn wir ernsthaft fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Was willst du, wo ich sein soll? Dann wird uns der Herr die Antwort geben und an unseren Platz stellen und uns unsere Aufgaben zuweisen. Und darauf kommt es an, dass wir das tun, was der Herr will, dass wir da sind, wo der Herr uns haben will. Wenn aus unserem Leben nur das wird, was wir daraus gemacht haben, liebe Geschwister, dann ist und bleibt es ein geistlich armes Leben. Arm an Segen, arm an Vollmacht, arm an Frucht. Dann hat unser Leben das Wesentliche verpasst, nämlich das, was Gott aus unserem Leben machen will. Wenn wir beim Stichwort Berufung sind, wenn wir dieses Stichwort hören, denken wir meist an die Berufung von Hauptamtlichen, an solche außergewöhnlichen Gestalten der Gemeindegeschichte und Heilsgeschichte, vor allem an Pastoren und Missionare. Das ist aber eine ganz ungeistliche Verengung. Selbstverständlich sollten auch Pastoren und Missionare von Gott berufen sein. Wenn nicht, wäre das schlecht. Aber Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Nicht nur mit den Hauptamtlichen. Jedes seiner Kinder hat Gott in seinen Dienst gestellt. Jedes seiner Kinder will Gott in ganz besonderer Weise segnen und gebrauchen. Jedes Kind Gottes ist zu einem vollmächtigen und gesegneten Leben berufen. Und nicht nur in der Gemeinde. Das haben die Reformatoren in ihrer Zeit noch mal ganz neu betont. Die katholische Kirche des Mittelalters zur Zeit der Reformation hatte ja eine unsinnige Zahl von Fest- und Feiertagen. Der Normalbürgschnittsbürger, der alle Gottesdienste besuchen wollte, kam kaum mehr zum Arbeiten. So viele Festtage gab's. Da haben die Reformatoren noch mal ganz besonders mit Römer 12 deutlich gemacht, das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Dass eine Mutter zu Hause ordentlich kocht, ihren Haushalt führt, ordentlich Staub wischt, ihre Kinder ordentlich versorgt, das ist Gottesdienst. Dass Kinder ihre Eltern pflegen und für sie da sind, in Liebe und Verantwortungsbewusstsein, das ist Gottesdienst. Das ist kein weltliches Geschäft. Dass wir an unserer Arbeitsstelle, ob das nun an der Drehbank oder wo auch immer ist, oder im Büro oder am Schreibtisch, verantwortungsbewusst, zuverlässig, ehrlich arbeiten, das ist ein rechter Gottesdienst. Und deshalb sind wir berufen, Gottes Segen an jeder Stelle, an die uns Gott gestellt hat, zu erleben. Im Beruf, in der Familie, ebenso wie in der Gemeinde. Jakob etwa erlebte den Segen Gottes als Viehzüchter bei seinem Onkel Laban. Eigentlich eine ganz ungeistliche Tätigkeit. Hat Schafe und Ziegen vermehrt und erlebt dabei den Segen Gottes so sehr, so umfassend, dass sein Onkel Laban ganz gelb und grün verneid wird und fast platzt vor Eifersucht. Das heißt nicht, dass wir alle die Verheißung hätten, erfolgreiche Viehzüchter zu sein. Aber Gott segnet den einen auf diesem und den anderen auf jenem Gebiet. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Wir haben Gottes Gaben, um an jedem Ort, ganz egal wo, zu seiner Ehre zu leben, damit Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Jeder ist berufen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ob es in der Gemeinde ist, als Pastor, als Älteste, als Kindergottesdienstmitarbeiter, musikalischen Gaben, der Blumendienst, die Aufgaben des Besuchsdienstes und anderes. Alles geschieht durch die Gaben, die Gott geschenkt hat, und alle dienen mit ihren Gaben am Werk des Herrn. Aber eben nicht nur in der Gemeinde, auch im beruflichen Alltag und erst recht in der Familie sind wir im Dienst des Herrn. Viele von uns sind berufen zu Eltern und Großeltern, fast alle, die wir da sind. Wir erinnern uns ans entsprechende Gebot und die Predigt darüber. Elternschaft ist ein Amt vom Herrn gegeben, eine Berufung. Und dass wir darin treu sind, als Eltern und Großeltern im Gebet nicht nachlassen, das braucht oft viel Ausdauer. Und ich weiß ja auch, bei uns sind viele Kinder und Enkelkinder noch nicht gläubig. Dass wir nicht nachlassen, im Gebet anzuhalten. Das ist die allererste Aufgabe der Eltern. Oft viel weniger das Reden. Das ist ja in der Familie, mit der man regelmäßig zusammenkommt, oft das Schwierige. Man möchte gerne, aber man geht den Kindern und Enkeln nur auf die Nerven damit. Nein, selber glaubwürdig vorleben und nicht nachlassen im Gebet. Das ist eine göttliche Berufung. Und so können wir es auf jeden anderen Bereich übertragen, egal wo Gott uns hingestellt hat. Dass wir Zeugen des Evangeliums sind mit dem, wie wir leben. Und deshalb, wenn wir jetzt nach der Predigt miteinander das Lied singen, Jesus, ich will gehen, sende mich, dann geht es nicht darum, dass wir als Missionare nach Papua-Neuguinea oder in den Urwald am Amazonas gehen, um unerreichten Indianerstämmen das Evangelium zu sagen. Es geht darum, dass wir hinausgehen aus diesem Gottesdienst in unseren Alltag, in unseren Beruf, in die Ausbildung, in unsere Familien, als Berufene des Herrn. Im Prinzip wissen wir es alle, aber ich merke es ja auch selber. Und als Geistlicher hat man es da vielleicht noch ein bisschen leichter. Man ist nicht ganz so im Alltagsgeschäft mit beiden, bis über beide Ohren. Dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, ob wir als Hausfrau am Herd stehen oder wie auch immer, in Arbeit und Familie, in Arbeit, Ausbildung und wo auch immer. Wir sind an jedem Ort Berufene des Herrn. Als solche wollen wir gehen, um seine Liebe in die Welt hineinzutragen, wo immer er uns hingestellt hat. Amen.